Unser Ziel, als wir Bräugier gegründet haben, war nicht nur IPAs zu brauen. Weil ich trinke alles. Also ich würde Schwarzbier trinken, will einen Stout trinken. Also weil für mich, wie diesen Festivals. Ich will trinken, ein Getränk ist eine Stimmung. Ein Getränk ist eine Kultur, ist eine Geschichte. Und für mich, ich wollte neben IPAs und krasse Fruchtbiere und sowas, ich wollte auch die klassische deutsche Sachen brauen.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Wunderbar Together, unserem Bier-Special, hätte ich schon fast gesagt, unserem Sommer-Special. Es ist Halbzeit und was macht man in der Halbzeit? Man holt sich vielleicht ein kühles Getränk. Bei uns geht es heute tatsächlich ums Bier. Ich bin da ein bisschen vorbelastet. Meine Familie braut seit vielen Generationen in Nürnberg Bier. Und deswegen hat es mich riesig gefreut, dass wir auf unserer Suche nach den coolsten Amerikanern in Deutschland Brian Traut entdeckt haben, der in den letzten Jahren in Berlin gleich zwei Brauereigaststätten eröffnet hat, ganz klein angefangen hat im Keller zu brauen und auf dem Weg war, ganz groß zu werden. Und was dann passiert ist, das erzählt er alles im Podcast. Und es war so cool, ihm zuzuhören, wie er deutsche Bierkultur feiert, wie komisch er das Reinheitsgebot findet, wie gerne er auf Volksfeste geht und wie er es geschafft hat, sich überhaupt in Deutschland zum Unternehmer hochzuarbeiten. Toller Mann, toller Podcast. Viel Spaß und wir mit vielen Dank an unsere Partner Miles & More und Radio.de. Hier ist Brian, Biermaster, Braumeister, Traut für euch. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Brian Traut.
Vielen Dank.
Schön, dass du hier bist.
Ja, und ich habe gehört, das ist jetzt das zweite Mal, dass ihr auch zusammen wart, ne?
Ja, ja, also. Es ist im doppelten Sinne das zweite Mal, weil es ist die zweite Folge, die zweite Aufzeichnung unseres Wunderbar Together, ich weiß nicht, wie heißt das eigentlich?
Made in Germany,
Summer Special. Five-Year
Anniversary. Ich glaube, Olli hat es genannt Made in Germany, das fand ich auch interessant.
Ja, genau, das ist also die zweite Aufzeichnung. Felix hat gestern schon gepodcastet und ja, tatsächlich auch das zweite Mal, dass Felix und ich zusammen in einem Raum
ja,
sitzen.
Das ist eine große Ehre, Katharina.
Ja, ja, du bist jetzt ja auch endlich mal nach Berlin gekommen.
Also ich liebe solches Denglisch, also was vor allem Berlin sehr oft zu hören ist. Aha. Und habe mich immer gefragt, also du hast gepodcastet. Also warum ist es nicht podcastet? Also warum wird diese Fremdwörter, was ist trennbar, was ist nicht trennbar? Gefotogeschabt oder gefotoshoppt? Ne? Das ist spannende Sache.
Podcastet.
Also ich
geupdatet, abgedatet.
Geupdate.
Ich glaube, das ist tatsächlich das Wort, wo es die meisten Variationen von gibt, aber gepodcastet ist, glaube ich, schon
regulärer. Es hört sich schöner.
Auf jeden Fall hört sich schöner. Ge-WhatsAppt, WhatsGeAppt.
Podcastet.
Aber genau deswegen machen wir das und ja. Brian ist so cool, dass wir auf Deutsch aufzeichnen können. Du bist completely fluent.
Also, ist nicht schlecht. Ich beschäftige mich mit der Sprache schon seit mehr als 25 Jahren jetzt.
Wow.
Und dann die letzte fast 10 Jahre in Deutschland gelebt und mit einem Geschäft. Das bedeutet, ich musste mit jeder verschiedene Amt, also Wahnsinn, Lebensmittelamt, Finanzamt, Zollamt, also jede möglichen Amt und Behörde. Also das bringt man schnell bei. Ne?
Wir sitzen ja jetzt am Morgen. Wir haben alle so diese schönen Morgenstimmen, so ein paar Töne tiefer. In Wilmersdorf, also Shoutout an Agnes und Heiner, bei denen wir hier am Esstisch aufzeichnen dürfen. Und du bist woher gekommen gerade, Brian? Wo ist dein Zuhause in Berlin?
Aus Prenzlauer Allee, also Prenzlauer Berg, in der Nähe von Prenzlauer Allee, mit der schönen Ringbahn gefahren. War aber angenehm, nicht so stressig. Ne?
Nicht so stressig, kein typisches Berlin-Erlebnis. Hattest du Musiker in der Bahn heute?
Ach, Gott sei Dank nicht. Ja, ist der
Gott sei Dank.
Aber man merkt schon in Berlin, also okay, was normalerweise in einer normalen Stadt Rush Hour wäre, also London, New York, okay, 8 Uhr, 8:30, muss man stehen, wäre kein Platz. Nee, ich habe einen Sitzplatz gefunden, weil in Berlin, auch wenn man arbeitet, was ich glaube nicht viel in Berlin tatsächlich arbeiten, also ich auch nicht momentan, ist den Rhythmus anders. Ne? Also okay, also man weiß nie, wer der Band voll um 2 Uhr nachmittags, 2 Uhr morgens, aber bestimmt nicht um 8 oder 9 Uhr morgens.
Ah, gut zu wissen.
Was los.
Katharina, du nickst?
Ja, um ehrlich zu sein, ich fahre nie um diese Zeitbahn.
Natürlich nicht. Ja, die Journalistin. Ja, genau. Vor 11 Uhr.
Da geht gar nichts, genau.
Aber es stimmt überhaupt nicht. Du bist gestern Nacht von einer Dienstreise nach Hause gekommen, hast heute Morgen um 5 Uhr oder um 6 Uhr deine Kinder auf der Latte sitzen gehabt. Also du hast ein sehr very, very busy life hier. Und deswegen freue ich mich so, dass wir zusammen podcasten können. Wo bist du jetzt hergekommen, Katharina?
Aus der Provence. Und um ehrlich zu sein, ich wäre auch fast in München hängen geblieben, weil ich genau 15 Minuten zum Umsteigen hatte und ich musste, glaube ich, noch nicht nur das Gate wechseln, sondern auch das Terminal. Und zum Glück mussten zwei andere Leute das auch tun und einer davon war ein sehr schneller Sprinter. Wir mussten also aus unserem Terminal raus, dann mit der Bahn am Münchner Flughafen in ein anderes Terminal fahren und wir haben die gerade noch erwischt und ich glaube, sonst wäre der Flieger auch weg gewesen.
Und da war so ein Athlet vor dir, der dann so ich stelle mir jetzt gerade so eine Zeitlupe vor, durch das Terminal.
Er sprintet um die Ecke, sieht, die Türen der Bahn schließen sich gerade und legt nochmal ein extra Turbo ein und hat sie dann aufgehalten für mich und die andere Person.
Ich hatte jetzt gedacht, wenn ich dich frage, woher kommst du, dass du ein Berliner Stadtviertel sagst, dann sagst du, ich komme aus der Provence. Das ist großartig. Das ist auch schön. Da denke ich an irgendwie Lavendel.
Genau deshalb waren wir da. Genau deshalb, ja. Normalerweise komme ich aus Charlottenburg, aber in dem Fall war vorher auch noch ein bisschen Provence dabei.
Gerade erst gelernt, du kommst wirklich aus Charlottenburg.
Wirklich aus Charlottenburg, ja.
Du bist OG, hier geboren.
Ja, OG, Berliner.
Krass.
Trifft man immer seltener, so echte Berliner.
Seltener. Ja. Ja gut, ich meine, in New York, wo ich lebe, du hast glaube ich knapp unter 50% sind da geboren und das ist also, du hast also fast nie die Chance.
Obwohl, ich hatte schon ein paar Berliner mir sagen, dass beide Großeltern mussten aus Berlin kommen, um ein echter Berliner zu
sein. Ach, ja, da sind die.
Beide so Großeltern?
Ja, das habe ich in Hamburg, da bin ich ja aufgewachsen, Zeit meines Lebens auch immer gehört und das finde ich einfach latent wahnsinnig. Und da muss ich sagen, halte ich es mit den Kölnern, wo ich ja auch gewohnt habe, die heißen jeden und jede willkommen. Hauptsache, man findet Köln gut. Dann ist man
das ist in New York
und man trinkt Kölsch.
Und kein Altbier trinkt. Also so, das ist wichtig in Köln. Ne? Ich habe auch ein bisschen Zeit dafür gebraucht. Schöne Stadt auf jeden Fall.
Ja. Brian, ich habe gelernt, dass du auch aus einer ganz besonderen Stadt kommst, New Orleans.
Ja, genau.
Was oder New Orleans oder New Orleans.
Ich weiß gar nicht,
wie man das nennt. Also ich aus jemand von der Stadt würde New Orleans sagen.
New Orleans.
Ich glaube, diese New Orleans ist für die Movies ein bisschen übertrieben. New Orleans tatsächlich komplett falsch, aber manchmal, ich muss das schon aussprechen, damit die Leute hier in Europa verstehen, wo ich herkomme. Also ganz ehrlich, wo kommst du her? Was ist deine Heimatstadt? Und ich sage New Orleans und die gucken mich komisch an. Und dann ich sage New Orleans. Ah, ja, toll, okay, ja.
Damit kann sowas, ne? Woran liegt das, dass wir hier so eine andere Art haben, dass... Ist das British English? Oder?
Ja, ich weiß nicht, weil es ist nicht nur in Deutsch. Also in Frankreich muss es La Nouvelle Orléans sein.
Oh,
dann,
okay.
Dann funktioniert es. Aber so heißt die Stadt ursprünglich von den Franzosen. Ne?
Was mich total fasziniert an der Stadt ist, erstmal, ich bin Musikfan und bin das erste Mal, als ich da hinkam, war ich beim Jazz and Heritage Festival, was bis heute eines der schönsten Festivals war, die ich je gesehen habe. Also draußen die ganze Stadt.
Das ist auf jeden Fall besser oder mehr Spaß für mich aus Mardi Gras, weil Mardi Gras ist mittlerweile zu verrückt, aber Jazzfest ist echt geil, ne?
Und es ist die, neben New York, glaube ich, einzige Stadt in den USA, wo man zu Fuß gut unterwegs sein kann. Also es ist irgendwie walkable in großen Teilen.
Ja, also wenn man quasi French Quarter, also in diesem Bereich, kann man auf jeden Fall zu Fuß gehen. Abends muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Es ist eine sehr gefährliche Stadt, New Orleans, also viel Mörder und sowas. Das ist der Nachteil von der Stadt. Aber Essen, Musik, Partyszene ist geil. Und was für mich komisch war, in anderen Orten in den USA zu leben, New Orleans und Las Vegas und Savannah sind die drei Städte, wo das überall erlaubt ist, mit Alkohol auf der Straße zu trinken.
Oh.
Wir haben sogar Drive-Thru-Daiquiri-Stands und sowas.
What? Und wenn dürfen solange, die Fahrer sich dann auch...
Solange der Strohhalm nicht im Becher ist, ist alles
weil
okay.
Draußen Alkohol trinken heißt ja nicht, dass du zu Fuß draußen Alkohol trinkst. Du machst das, kannst auch aus dem Autofenster. Drive-through.
Ja, also in dem Fall. Ja. Aber auch auf der Straße, in Parks, was in Europa, also vor allem Deutschland, ist komplett normal. Weil ich habe viele deutsche Freunde, die Probleme in New York gehabt hatten. Die sitzen im Central Park mit einem Bier, Wein, was auch immer. Dann kommt irgendwie Polizei und sagt, ey, darf man nicht bestrafen. Ja, es ist, naja, es ist eine interessante Sache. Also vielleicht daher fühle ich auch zu Hause hier in Deutschland.
Also. Aber das heißt, du musst es nochmal genau erklären. Das heißt, man, also keine Brown Bags, die man normalerweise ja aus den USA kennt, um den Alkohol irgendwie zu verstecken. Dann so
muss man
nicht,
in New Orleans muss man gar nicht verstecken.
Und was ist das mit den Strohhalmen gewesen, was du gerade gesagt hast?
Also das sind Drive-Thru-Daiquiris, also Daiquiri-Stands, wie wir sagen würden.
Daiquiri, sagt ihr.
Daiquiri. Daiquiri. Ja, genau, ja, wie Zachary, aber Daiquiri. Man geht durch den Drive-Thru wie bei McDonald's, ja, aber statt ein Big Mac bestellt man so ein Daiquiri, riesig groß, also ein Liter Größe wahrscheinlich, also ist möglich, ist in den USA, alles ist größer. Mhm. Ne? In Texas wahrscheinlich muss sogar größer werden, aber ja, die geben das auch. Einfach, und das Gesetz oder das, die Regelung, weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber solange der Strohhalm nicht in dem Becher ist, dann kein Problem. Mit, dass der Fahrer hat diesen Container neben dir, also ist krass.
Krass. Also, und sind das so Stanley Cups dann, so große Plastik, große langgezogene
also
Plastikbecher?
Styrofoam oder? In der Regel, ja.
Styrofoam,
ja, ja,
natürlich. Genau.
Klasse.
Ja, ja.
Was ist das, fragen sich jetzt unsere Zuhörer.
Styrofoam. Ich glaube, es geht nicht an den europäischen Einfluss ein. Also das von New Orleans ist also für mich die europäischste, vielleicht ist so, das Superlativ von europäisch, also die meist europäischste Stadt in den USA.
Ah ja. Obwohl, okay, trotz Boston, New York.
Weil so lange war da, also Boston würde ich auch da, also ist auch da, ja, in der Top 5 würde ich sagen. Aber ja, das war Französisch eine sehr lange Zeit, die auch Spanisch für eine Weile, dann wieder Französisch. Also das und dann auch aus einer Hafenstadt, weil das war eine lange Weile, das war die wichtigste oder zweitwichtigste Hafen des USA. Ja, und daher hat man eine Mischung von Leuten. Also meine Großeltern oder ja, Wurzeln italienisch, irisch, deutsch natürlich mit einem Nachnamen wie Traut. Also alles möglich da. Und ich glaube, dieser Einfluss musste mal locker sein. Ne?
Also ich habe dich richtig ausgesprochen, Brian Traut.
Traut, ja, also das ist lustig, ne, weil interessante Frage. Also wir wissen, dass also meine deutsche Wurzeln sind aus der Pfalz, also Herxheim bei Landau, in den 1840er ausgewandert. Also war eine schlechte Zeit, also vor allem da in der Pfalzregion. Also die sind nach New Orleans gekommen, New Orleans, ne? Und bis heute, meine Teil der Familie spricht das auch auf Englisch Trout, also mit harten TH, kein Troth. Aber es gibt andere also Branchen von der Familie, die sprechen das Trout.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Relax in style as you receive two complimentary Lufthansa Business Lounge vouchers. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Wie kann man sich denn dein Leben in, jetzt stolper ich schon selber, New Orleans,
ja,
Nouvelle Orléans,
auch, ja,
so vorstellen, also deine Kindheit, dann nimm uns mal mit in so ein Bild vielleicht aus deiner.
Ja, so sehr typisches Suburban Haus, also mein Vater war Polizist, meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet, also sehr katholisch da. Also ich war in der katholischen Schule, jeden Sonntag, also in der Kirche, also haben sie so richtig gemacht, ne?
Messdiener?
Ja, so muss man auch, ja. Also ich war dann, mein Highschool war so Jesuiten, ich habe Latein und Altgriechisch gehabt, also ich könnte eine gute Priester sein, aber das so, ja. Ich habe einfach Sprachen geliebt, aber spricht man diese Sprachen nicht, außer in der Kirche, also nur für Übersetzen oder sowas. Und ich sagte, ja, okay, dann wenn ich in der Uni gehe, dann lerne ich auf jeden Fall eine moderne Fremdsprache. Ja, also alle wollten Spanisch, also Spanisch war am häufigsten. Und ich sagte, ja, wenn alle anderen machen das, dann will ich nicht. Dann sagte ich, ja, okay, dann das können wir nicht machen, obwohl ich spät in Frankreich gelebt habe, das liebe. Aber okay, mit deutschem Nachnamen, deutsche Wurzeln und ja, Bier ist auch halt gut, sagte dann, ich werde Deutsch aus meiner Fremdsprache machen. Und da bin ich in der Uni mit Deutsch angefangen Und das war wirklich der Start, warum ich heute hier sitze. Ne?
Wow. Ja, okay. Ich habe jetzt natürlich, als du über deine Kindheit gesprochen hast und du hast gesagt, dein Vater ist Polizist, vorhin hast du gesagt, New Orleans, sehr gefährlich, habe ich jetzt kurz gedacht, wow, das ist aber schon auch krass, wenn man einen Vater hat, der jeden Tag in diese, mit Sirene in diese gefährliche Stadt reinfährt.
Unbedingt, das hat uns auch beeinflusst. Also ich glaube, bis heute bin ich ein bisschen paranoid. Also eine Sekunde, nachdem ich im Zimmer komme, schließe ich alles ab. Also ist gut, ich passe gut auf. Viele Leute fragen, warum wohnst du in Europa oder auch wenn ich Freunde von zu Hause sprechen. Und ja, so man hat in den USA die ganzen School-Shootings und also ich würde sagen, im Allgemeinen kann man sagen, Europa ist die Sicherheitssituation im Alltag etwas besser.
Und das ist dir wichtig?
Das ist, ich würde nicht sagen, das ist ein entscheidender Faktor, aber es ist noch ein Bonus. Ne? Das,
ja. Ja, also ich bin inzwischen auch, ich habe es gemerkt, jetzt nach über 10 Jahren Amerika, ich lebe in New York, was ja inzwischen eine sehr, sehr sichere Stadt ist, aber ich bin auch ein bisschen paranoid geworden. Also auch wenn ich, wir sagen in New York, sehr viele große Zusammenkünfte von Menschen, wo ich Tausende, Hunderttausende an einem Ort sind, ich bin immer irgendwie da in einer angespannten Situation, klar, auch inzwischen Kinder, aber es färbt ab. Ja, also man kann nichts dagegen tun, auch wenn man selber gar nicht von irgendwas betroffen war, jemals. Wenn man lange in dem Land lebt, färbt die Tatsache, dass es dort so viel Gewalt abgibt, einfach ab. Und du hast gerade gesagt, dass du gar nicht nach Deutschland gekommen wärst, wenn du nicht diese Sprache früh entdeckt hättest. Was übrigens Drew, unser Comedian, mit dem wir das Special angefangen haben, der hat auch gesagt, das ist nicht was, wo du mal auf die Volkshochschule gehst. Das ist keine Chance. Mhm. Was anderes dahinter stecken, sonst ist diese Grammatik und ob es nun abgedatet oder geupdatet heißt, das wird sonst zu krass.
Ja, so meine Familie, wir waren nie im Ausland. Also nie. Also Urlaub war immer Florida, ne? Manchmal ganz oft Disney World. Ne? Das war ich glaube, das war der einzige Ort, wo mein Vater sicher gefühlt hat, Disney World irgendwie. Oh. Der könnte für eine Woche wieder ein Kind sein und nicht ein Polizist. Also ich glaube das wirklich. Aber mein Bruder und ich, wir hatten ein bisschen Lust auf was anderes, ne? So ein bisschen so Reiselust und sagen, hey, können wir Boston besuchen, was auch immer. Und haben wir als Kinder nie gemacht. Also daher für mich diese Idee, dass ich nach Europa gehen könnte, war echt. Es war einfach nie, ist mir nie eingefallen. Ne? Aber dann der Uni, ich habe mit Deutsch angefangen und ich war ein ziemlich guter Student da. Und die Lehrerin, ihr Mann, also sie war Amerikanerin, aber ihr Mann war Deutsch und Abteilungsleiter für den Deutschprogramm in der Universität. Und er meinte, hey, wir haben ein Austauschprogramm mit der Uni Bamberg, also Franken, also Felix und deine Ecke da. Und dann habe ich es geschafft, mein dritten Jahr, Junior Year, ein Jahr in Bamberg zu verbringen. Was war 1999, noch D-Mark-Zeiten, war krass.
Also ich stelle mir gerade vor, Bamberg, ich meine, also wie war das für dich, als du da angekommen bist? Das ist doch eigentlich Disneyland in mancherlei Hinsicht.
Also ich bin nach Frankfurt geflogen natürlich und dann 5 Tage später dann mit dem Zug durch Aschaffenburg, Würzburg, Haßfurt und irgendwann landet man in Bamberg und war toll, aber unsere Wohnheim Pestalozzi-Straße ist echt außerhalb der Stadt und wenn man kein Fahrrad hat oder weiß nicht, wie der Bus funktioniert, das war ein bisschen komisch, muss man schon eine gute Viertelstunde in die Stadt zu Fuß zu gehen und was sehr komisch war, ich wollte ein Abenteuer ins Ausland, ne? Die amerikanische Kaserne war direkt gegenüber von dieser Wohnung. Also aus meinem Fenster könnte ich die American Flag sehen jeden Morgen. Das war so
ein bisschen komisch.
Ja, also, warte mal, was ist passiert? Nee, aber Bamberg war super.
Make it far.
Geiles Bier, also Schweinebraten mit Würsting und Kloß ist bis heute, also ich liebe das. Rotkohl auch, mag das auch rein. Also ich liebe sowas. Ich habe schon gut gegessen, bis wir dann kein Geld mehr hatten. Und dann, das war Pasta und
danach hat man dann nur noch Nudeln mit Pesto gegessen.
Obwohl, wir haben so eine gute Beziehung mit deinem Dönerbude gemacht, neben der Uni. Und der hat uns immer ein bisschen extra Fleisch gegeben. Ne? Und das war 5 D-Mark damals für einen Döner.
Das finde ich ist übrigens was sehr Deutsches, was du schon übernommen hast, dass du Preise in D-Mark ausgibst. Ja. Das ist vielleicht the most German thing ever.
So Leute, das hat früher D-Mark gekostet.
Ja. Das ist nett. Ich freue mich tatsächlich, dass ich die Gelegenheit gehabt hatte, also so früh oder früh genug vor die Euro-Zeiten in Deutschland zu leben. Und ich war während dieses Jahr, wir haben auch viel gereist, und ich war das erste Mal November 99 in Berlin. Mhm. Und es hat mir so gefallen, ich bin, ich glaube, 7 Mal in diesem Jahr bin ich nach Berlin gekommen. Ganz oft mit dem schönes Wochenende-Ticket, wenn man das kennt. Am Wochenende nur Regionalbahn. Was von Bamberg bis Berlin damals bedeutet, bis 7 umsteigen oder sowas, war krass.
Ja. Das
aber wenn man jung ist und kein Geld hat, mag man halt.
Das ist ein Abenteuer. Aber es ist ja herrlich. Also du hast ja auch deine Zeit hier in der Stadt erlebt, die auch wieder eine Zeit war in der Stadt, die du wahrscheinlich aus den USA, sowas hast du wahrscheinlich auch noch nie gesehen.
Es war Wahnsinn. Ne? Das erste Mal, wir gekommen sind, war tatsächlich, weil Metallica hat in der Landsberger Allee Velodrom mit der Berliner Symphoniker gespielt hat. Oh. Das einzige Show, was die in Europa gemacht hat, war hier in Berlin, 99. Okay, dann müssen wir halt machen. Das war der Grund. Aber natürlich, dann haben wir viele andere Sachen gesehen. Na, war echt krass. Ne?
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Jetzt bist du ja dauerhaft hier. Das heißt, Berlin hat ja irgendwas mit dir gemacht. Und es war wahrscheinlich nicht nur das Metallica-Konzert, sondern irgendwas hat dich dann ja entscheiden lassen, hierher zu kommen.
Ich würde nicht sagen, dass es stimmt. Also ich habe Berlin damals auf jeden Fall, hat mich echt beeindruckt. Ich mochte das Chaos quasi von Berlin. Ich fand das super, ne? Weil ich aus meiner Polizeivater-Suburban-Familienleben, ich wollte etwas komplett ohne Struktur, und Berlin hat das auf jeden Fall angeboten damals. Ja. Mittlerweile ein bisschen weniger, und auch natürlich bin ich jetzt Vater, bin ich jetzt älter, also ich weiß, ich brauche so viel Chaos, ne? Aber es war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Ne?
Mhm. Du hast aber keine Polizistin geheiratet.
Nein.
Okay. Nee. Aber wann war der Moment, wo du wusstest, Deutschland, das ist es für mich? Also ich will hier.
Ja, also das
leben.
Ding ist, ich nach diesem Bamberg-Jahr, ich wollte immer wieder nach Deutschland kommen. Ich habe sogar für Jobs und sowas beworben, direkt nach der Uni. Frankfurt, Düsseldorf, was auch immer. Und das halt, das Problem war sehr oft, damals war immer noch Diplom, also nicht Bachelor's Masters. Und ich war 21 mit Bachelor's Degree aus den USA. Und ich habe viele Vorstellungsgespräche gemacht. Und die meisten sagen, hey, du bist sehr klug, das ist cool, du hast viel Energie, aber du bist zu jung. Du hast keine Erfahrung. Mhm. Weil in Deutschland, ja, also, weil es ist immer.
Brian hat gerade seine Körpersprache auch sehr schön verändert. Du hast die Hände aufeinander gelegt, Rücken durchgedrückt und gesagt, in Deutschland, Traut.
In Deutschland, Herr Traut, man muss ein Diplom haben. Das ist nicht nur 4 Jahre in der Universität, das ist schon 6, 7 Jahre, mehrere Praktika und da. Also,
du bist so
rufen Sie uns wieder an in 5 Jahren, nachdem Sie etwas sind. Erfahren. Und genau.
Also, ich finde das schön in einer überalterten Gesellschaft wie Deutschland, dass man einfach mal jemanden sagt, der jung und ambitious ist. Sie sind zu jung. Herr Traut. Ja. Kommen Sie doch in 5 Jahren, wenn Sie ein bisschen älter sind, vielleicht schon ein graues Haar
passiert.
Haben.
Tatsächlich passiert. Ja, ich bin dann in den USA geblieben.
Okay.
In South Carolina, wo ich studiert habe. Aber ich hatte ein bisschen Glück, weil die haben mich nach Italien irgendwann geschickt. Die wollten ein neues Projekt in Italien starten, und die haben rumgeguckt und meinte, hey Brian, du hast in Deutschland gelebt. Also dann, ja, du kennst Europa.
Ja, dann kannst du ja auch nach Italien.
Also das war lustig. Okay, ich bin 22, ich habe keine Ahnung über Italien, aber
why not? Du warst der Einzige mit Reisepass vielleicht.
Genau, ja. So schlecht war es nicht, aber ja, hatte das Gefühl tatsächlich. Und der Plan war, dass es könnte so 2 Jahre bleiben, aber irgendwann nach 4 Monaten ist das Projekt durchgefallen. Aber in dieser Zeit, ich habe mit Ryanair sehr oft von Pisa nach Frankfurt Hahn, weil ich hatte eine gute Kumpel im Westerwald. Und das hat mir dann wieder gesagt, hey Brian, hey, du musst wieder zurück nach Europa irgendwie den Weg finden. Also ich habe dann ein paar Jahre noch in den USA gearbeitet, und sagte ihr, okay, gut, genug Erfahrung. Ich mag jetzt ein International MBA und ich mag das MBA in Europa. Ja, aber das Ding ist, ich habe mich nicht für eine deutsche Uni gewählt, weil es gab ein paar Programme, es gab keine American-Style MBA. Und ich habe 2 Jahre in Paris verbracht, was war super. Ich habe aber alle meine Freunde nach Deutschland sehr oft gebracht. Cannstatter Vase, Volksfest in Stuttgart haben wir für ein Wochenende. Nach Heidelberg, Bamberg habe ich ein paar Kumpel mitgebracht, Berlin natürlich. Also ich war ein bisschen Botschafter quasi für...
Ich denke auch gerade die ganze Zeit, du hast schon viel mehr von Deutschland gesehen als ich. Ich war immer nur in Norddeutschland unterwegs.
Ja, Dorfleben in Westerwald.
Ja, Westerwald, Cannstatter Vasen, Würzburg bin ich auch nur durchgefahren.
Du bist sehr, sehr volksfest erfahren auf jeden Fall.
Ja, also ich fand es immer lustig. Das erste Mal, als ich nach Deutschland gekommen bin, für diese Bamberger Zeit, habe ich einen anderen Kumpel in Stuttgart besucht. Der hat ein Praktikum bei Bosch oder sowas gehabt. Und wir haben einfach einen Zug zum Bodensee, zum Konstanz. Keine Grund, einfach sollte schön sein. Und 2 Sachen sind da passiert, die mich wirklich beeindruckt haben. Also 1, wir sind über die Grenze in die Schweiz gegangen und da könnte ich kein Wort verstehen. Also sagte, okay, Deutsch ist schon schwer genug, ich schwitze Deutsch, ich gebe. Also das ist unmöglich, unmöglich. Aber dann, es gab ein Federweiße Festival. Also das war kein, nicht geplant, einfach, okay, was ist das? Viele Leute. Und wir haben da gesessen mit einem alten deutschen Paar aus, keine Ahnung, irgendwo Schwaben, ne? Und die hatten so viel Geduld mit uns beizubringen, Wörter. Und wir waren, ja, Federweiße war wahrscheinlich 4 Mark oder 3 Mark, keine Ahnung, ne? Und, diese ganze Stimmung und alles, die da mitkommt und das Feiern zusammen, diese Gemütlichkeit, ne? Das ist echt.
Was ist nochmal Federweiße?
Federweiße, das ist so dieser Wein, die noch etwas süß ist. Es ist nicht komplett vergoren. Das ist zum Start der Weinsaison, bevor der normale.
Okay.
Das ist nach der Ernte, glaube ich. Aber das ist noch sehr, sehr süß.
Mhm. Man darf die Flasche nicht hinlegen, weil die ist nicht zu. Nicht richtig, weil der gärt irgendwie noch passiert noch in der Flasche und du kannst sie nur stehend transportieren.
Also deshalb, du trinkst sie am besten gleich aus.
Oder? Oder vielleicht so wie die Franzosen mit dem Baguette unterm Arm, ja. Laufen die Leute in Federweißer Region dann einfach mit, fahren Fahrrad mit einer Hand und tragen in der anderen die Flasche Federweißer.
Aber ich liebe diese Festivals, egal was die sind, einfach weil das Dorf oder die Stadt oder was auch immer kommt zusammen, weil es ist einfach nett und man sieht die Leute richtig irgendwie, ne?
Wir müssen jetzt aber mal einen Schlenker machen, weil wir haben jetzt schon viel über Volksfeste gesprochen und über die Getränke, die auf diesen Volksfesten konsumiert werden. Und wir haben dich ja, du wurdest uns vorgeschlagen, auch als Bierbrauer.
Ja, ich habe endlich Zeit.
Und jetzt müssen wir mal diese beiden Brians zusammenpacken, weil auf der einen Seite haben wir jetzt gerade noch Brian, der auf der Suche nach einem MBA ist, beziehungsweise in Paris MBA macht. Und auf der anderen den Bierkonnoisseur, Brauer, Verkäufer. Ja. Wie ist das passiert?
Okay, also die sehr kurze Version, wie wir dazu kommen. Nach meinem MBA habe ich in Banking in London gearbeitet. Ich war tatsächlich bei Lehman Brothers, aus die pleite gegangen sind. Für die Leute, die das...
Auch eine Story.
Das ist auch eine andere Geschichte.
Du bist nicht schuld, aber bist du dann einer derjenigen gewesen, die so mit so einem Pappkarton aus dem Büro gelaufen sind?
Also ja, und die Frau, die neben mir saß, war auf den Times oder sowas. Ein Bild von ihr mit diesem Karton war in einem von den großen Zeitschriften da. Es war echt krass, ja. Also genau da war eine krasse Zeit, aber wie gesagt, eine andere Geschichte. Habe ein bisschen länger in London gearbeitet, dann wieder in den USA, nachdem ich meine Frau kennengelernt habe, weil wir wollten Kinder und ich hatte ein gutes Jobangebot da. Und also nach 4 Jahren in den USA, wir sagten, okay, Kinder kommen, sie war schwanger, wir wollen die Kinder lieber in Europa.
Oh, wow.
Deutsch, meine Frau lernt die Sprachen sehr schnell, also von daher sagten, okay, dann... Deutschland it is, wie schaffen wir das? Habe angefangen, ein paar Jobs zu bewerben, aber schon wieder ist es komisch. Also wieso will ein Ami, der nicht hier in Deutschland wohnt? Also wieder diese deutsche Mentalität, also das ist auch nicht eine rein deutsche Mentalität. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, warum.
Aber schon auch irgendwie.
Herr Traut, wir verstehen Sie nicht.
Ja, genau.
Ja. Sie schon
und
wieder.
Ich habe gefunden ein sehr geiles Programm von der Robert-Bosch-Stiftung und das ist ein Programm, der in der Achsiger angefangen ist, zu dieser Zeit, wo die Beziehung zwischen USA und Westdeutschland nicht 100% so gut war. Also in der Achsiger, die sagen, okay, dann wir führen 15 Deutsche, 15 Amerikaner einen Austausch zu machen in den Achsiger Jahren, vor allem auf dem politischen Niveau damals, damit wir Deutschland und USA wieder zusammenbringen. Mit der Zeit, 30 Jahre später, hat das Programm ein bisschen sich geändert. Es war nur ein Weg, also nur 15 Amis pro Jahr kommen nach Deutschland. Und es ist egal, in welchem Feld man arbeitet. Es könnte Politiker, Journalisten, Umweltleute. Also ich war ein von den Business-Typen. Aber man muss ein Forschungsprojekt oder etwas vorschlagen quasi. Also mein war Mittelstand, deutscher Mittelstand, KMU. Und die Frage war, also warum sind diese Herstellungsfirmen in Deutschland immer noch erfolgreich? Was lustigerweise 10 Jahre später, vielleicht sind sie nicht mehr so erfolgreich. Aber damals, vor 10 Jahren, war das echt, hey, also das war wie Spitze, diese Hidden Champions im deutschen Mittelstand. Ist das Ausbildungssystem? Ist es Politik? Ist es Steuer? Also was ist es kulturell? Warum ist das? Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort gefunden habe. Aber das, mit solchen Konzept habe ich beworben und habe ich auch dieses Stipendium bekommen. Und das hat uns zurück nach Deutschland geführt.
Seid ihr eine Familie geworden dann in der Zeit?
Ja, also wir waren zu dritt. Also mein erstes Kind war in den USA geboren, aber okay, mit 6 Monaten ist nach Deutschland gekommen. Also wir sind dann nach Berlin gekommen, sehr kurzfristig. Und das ist, wie wir auch in Prenzlauer Berg gelandet sind, weil vorher muss ich sagen, ich sagte, okay, Prenzlauer Berg ist vielleicht ein bisschen spießig und zu viel Kinder und Kinderwagen und Yoga-Pants und Lattes und so. Und das alles stimmt. Also das gibt viel von den Sachen. Aber ist trotzdem nett
da. Ist trotzdem schön. Ja, oder ja, auch genau. Vielleicht auch deshalb. Also ja, ja, genau. Das jetzt alles auch
nicht so. Ich muss mich kurz umziehen, meine Yoga-Pants.
Und auch wenn in meinem Kopf bin ich noch 25 und Single und will in Kreuzberg bis 5 Uhr morgens feiern jeden Abend. Ich habe doch 2 Kinder, ich bin doch Vater. Also vielleicht da mit Yoga-Pants und
Kinderwagen.
Vielleicht gehöre ich doch in Prenzlauer Berg. Also wir sind da ja geblieben seit 2017. Okay. Ne?
Das Bier. Katharina hat gerade gesagt, wir müssen einen Schlenker machen. Da habe ich natürlich sofort gedacht an Schlenkerle, an das Rauchbier in Bamberg, das du wahrscheinlich getrunken hast als Austauschschüler.
Ja.
Und, aber du hast es ja geschafft, was zu tun, was eigentlich eine Unverschämtheit ist. Also ich hab drüber nachgedacht, was Brian hier geschafft hat und habe gedacht, das ist so, wie wenn Katharina, wenn wir nach Indien gehen würden und sagen würden, wir machen hier ein Kuh-Business auf. Ja?
Ja.
Und wir wissen ein bisschen mehr über heilige Kühe als die Inder. Wir können das ein bisschen besser machen und deswegen werden wir die großen Kuh-Experten in Indien. Und die Leute schauen uns an, sagen, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Brian, du hast dich an die heilige Kuh Bier getraut. Ich komme selber aus einer Bierfamilie. Ja. Meine Familie stellt, ich dachte, das sagt man, muss man immer dazu sagen, in der 6. Generation Bier her. Und das ist, da steckt Stolz mit dabei. Da stecken Gesetze, also das Reinheitsgebot. Ja. Da steckt Real Estate, also Brauereien, Brauerei-Gaststätten und so. Und das ist alles basierend auf Jahrhunderten Kultur. Und du kommst hierher und sagst, ich kann das besser.
Ich würde sagen, ich habe nie gesagt, ich kann das besser. Ich kann das anders. Also das auf jeden Fall. Aber das ist alles, also am Ende dieses Stiftungsjahr habe ich entschieden zu bleiben und an einer Brauerei, was hieß Bräugier, zu gründen.
Bräugier.
Wie Neugier.
Okay, also Bräugier wie Neugier, das ist also ein deutsches Wortspiel, das man Amerikanern nur schwer verklickern kann.
Also ich habe schon sehr, sehr oft Tours und Tastings und sowas geführt, wo das erklärt haben. Aber genau, also auch für Deutsche müssen die überlegen, also was Bräugier? Ne? Also für die Amis ist es ist 5 Minuten zu erklären.
Bräugier? What's your name?
Brugier. Ich mag die Leute, die versuchen das Französisch. Also,
Brugier,
also es ist lustig, wie Ausländer oder so Nicht-Deutsche versuchen, das auszusprechen. Es ist, ich habe alles möglich gehört. Ne? Also die Umlaut ist kompliziert. Ne?
Aber Bräugier wie Neugier ist, oder?
Das war die Zeit, als ob Kraftbier fängt wirklich an in Deutschland. Also Birlo war schon ein paar Jahre da, Berlinerberg, Stone, die amerikanische Brauerei aus Kalifornien, hat 25 Millionen investiert in Marienfelder. Also es war okay, Kraftbier in den USA war schon riesig.
Ja. Muss ich kurz einhaken.
Wir müssen einhaken, genau. Was ist nochmal, also für mich als so normale Biertrinkerin. Ich habe jetzt nicht diesen merkwürdigen Bierbrauerstolz, wie Felix den mitbringt. Also ich sehe das alles ein bisschen entspannter. Also aber
Papi, Katharina hat gerade gesagt, merkwürdig zu unserem Bierbusiness. Ja, okay, Podcast zu Ende. Ich habe vor allem gerade gehört Kraftbier, was ich auch einen sehr schönen... Ja. Also du meinst Kraftbier? Ich verstehe auch nicht, was Kraftbier genau ist, weil jetzt zum Beispiel in Franken gibt es ja x kleine Brauereien auf dem flachen Land, wo man sagen würde, Kraft? Ja, natürlich ist das eine Kraft, das ist Handwerkskunst. Die machen da seit Jahrhunderten nichts anderes. Aber der nicht deutsche Begriff Kraftbier heißt dann wiederum, dass man irgendwie Johannisbeeren ins Bier mischt oder Ingwer und so. Und dann also darf das aber in Bayern wieder nicht Bier heißen. I don't get it. Also bitte erklär mal für mich und alle, was das eigentlich ist.
Außer in den USA, es gibt kein anderes Land, wo Kraftbier eine echte Bedeutung also hat. Ne? Das wurde definiert. In den USA wurde das von den Brewers Association, so ein Verband, definiert. Und das hat mit der Größe zu tun, das hat etwas, das ist der Unterschied zwischen Deutschland oder England sogar oder andere europäische Länder in den USA, weil wegen der Prohibition in den 20er Jahren sind alle die kleinen Brauereien ausgestorben. Nur die Größe wie Budweiser und Coors und Miller haben sich überlebt. Und dann in der Zeit nach den 20er Jahren bis den 80ern, tatsächlich bis 1978, das war viele Fusionen übernahmen und das war wirklich nur 10 große Brauereien in den USA, ein paar kleine. Was viele Leute nicht wussten, Hobbybrauen, Homebrewing, war auch verboten in den USA bis 1978. Und Jimmy Carter war Präsident, hat dann das wieder erlaubt. Und somit startet die...
Ist auch cool, oder, als Präsident? I hereby declare. Okay.
Aber somit startet Craft Beer. Und dann kamen viele kleine Brauereien, was in Deutschland typisch ist, aber in den USA überhaupt nicht gab. Und mit der Zeit haben die ganz, ist es zu einer riesigen Industrie gewachsen. In den USA, diese Definition hat funktioniert. Einfach kleiner aus 1 Million Hektoliter oder sowas war schon, könnte man ziemlich einfach sagen, ja, okay. Mit der Zeit haben ein paar der größeren Craft-Beer-Brauereien Würde von den Größen übernommen. Und da haben wir gesagt, ja, okay, man muss unabhängig oder ein Familienbetrieb. Man darf nicht zu den Größen gehören. Okay, gut.
Okay.
Aber in Deutschland, das funktioniert nicht. Also mit der Zeit, was ich glaube, die meisten Leuten verstehe mit Kraftbier. Und ich glaube, das war eine Herausforderung, ein Problem für uns und alle anderen deutschen Kraftbierbrauer, ist, dass für vielen, das war IPA, so andere Stile aus was in Deutschland. Also nicht nur Pils oder Helles, sondern IPA oder Bier mit Johannisbeere drin oder was auch immer.
Sag mal kurz, was IPA heißt.
IPA ist India Pale Ale, ein Stil, was in den USA quasi... Also die Nummer 1 Bier von der Kraftbierbrauer in den USA war diesen IPA, ein bisschen anders interpretiert und auch mit amerikanischen Hopfen benutzt. Und die amerikanischen Hopfen sind im Vergleich zu deutschen Hopfen zum Beispiel fruchtiger, intensiver, die haben einen anderen Geruch. Und durch die andere Verfahren bei dem IPA, so Dry Hopping oder Hopfenstopfen, es gibt viele Wörter auf Deutsch, die man dafür benutzt.
Schönes Wort.
Durch dieses Verfahren und der Nutzung von amerikanischen Hopfen hat sich ein Stil entwickelt, was komplett unterschiedlich von dem englischen Stil war. Aber unser Ziel, als wir Bräugier gegründet haben, war nicht nur IPAs zu brauchen. Weil ich trinke alles. Also ich würde Schwarzbier trinken, will einen Stout trinken. Also weil für mich, wie diesen Festivals. Ich will trinken, ein Getränk ist eine Stimmung. Ein Getränk ist eine Kultur, ist eine Geschichte. Und für mich, ich wollte neben IPAs und krasse Fruchtbiere und sowas, ich wollte auch die klassische deutsche Sachen brauen. Also ich wollte das richtig machen. Und ich finde... Also ich liebe und für mich ist diese deutsche Bierkultur geil und ich eine tolle Geschichte zu erzählen. Ne? Und daher, ich habe aus Mitgründer kein Braumeister, aber der war in der TU, der kam aus der Pfalz, der Johannes. Der hat seine Ausbildung bei Bitburger gemacht. Wir haben in Schöneberg getroffen über eine Pizza und ein paar Bierchen natürlich. Und ich habe meine Ideen mit ihm, wir haben ausgetauscht und in den nächsten Monaten haben wir mit Rezepte angefangen. Ein Pils. Ein IPA und ein Weizen. Und dann, die waren die ersten drei Rezepten. Nummer 4 war das Schwarzbier. Und dann haben wir...
Und dann bist du zur Berliner Sparkasse und hast gesagt, hier ist mein Businessplan, oder?
Nee, das war das Money von der Lehman Banking Zeiten, haben wir so investiert.
Dann war das doch was wert, Lehman.
Ja, aber dann schon wieder weiter am Ende, diese Geschichte. Aber vielleicht habe ich nicht so viel Glück. Aber also das war der Grund. Also ich wollte immer...
Also du hast wirklich deine Savings da reingesteckt?
Ja,
wow.
Ja,
Und College Fund würde man in Amerika sagen. Braucht man hier
Kinder würden sich nicht freuen, wenn die das verstehen. Aber jetzt, die sind zu klein. Die haben nur Spaß in der Bar gehabt immer. Also wir haben die Rezepte angefangen und wir wollen immer deutsche Sachen und amerikanische Sachen. Und wir wollen die alle treu machen. Und ich glaube, für mich ein Teil des Problems mit Craft Beer in Deutschland damals und bis heute, es gibt wenige, die machen die Army Styles richtig. Ja. Wenn man nur in Deutschland gelernt hat, hat man nicht die Erfahrung, diese Stile zu brauen.
Also Stile meinst du diese Biere, die gemischt sind mit...
Also ein IPA, sogar ein IPA. Und ich wollte einfach, wenn ich ein IPA braue, ich will, dass das IPA schmeckt wie das in San Francisco oder Denver oder Boston oder was auch immer. Aber wenn ich einen Pils mache, ich will ein verdammt gutes... Ich bevorzuge die norddeutsche herbe Pils, weil das ist so ein Ding. Wir sprechen über deutsche Bierkultur und ich glaube, es gibt nur drei Sachen, die die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg sind erlaubt, stolz darauf zu sein. Fußball, Autos und Bier. Die sind die drei Sachen. Das ist die Wahrheit. Aber mit der Zeit, obwohl die viele Deutsche stolz auf den Bier sind, die meisten Deutschen haben keine Ahnung von Bier. Von den Herstellungsverfahren, was das Reinheitsgebot tatsächlich bedeutet, wann, die haben keine Ahnung. Das ist aber auch okay. Und,
vielleicht ist es mit den Kühen auch so, wenn man
kann sein,
nach Indien geht. Aber es ist, jeder weiß, dass es wichtig ist. Reinheitsgebot findet irgendwie jeder gut. Aber du sagst, ja, wenn man dann so richtig nachbohrt eigentlich.
Ich glaube, um ehrlich zu sein, Felix, da spricht die Bierbrauerfamilie aus dir. Ich würde sagen, also würde ich in meinem Freundeskreis rumfragen, was das Reinheitsgebot beinhaltet, würden alle sagen,
das Reinheitsgebot.
Hopfen, Malz.
Ja, da sind die Wasser. Meisten schon überfragt.
Also kommt darauf an. Also was steht tatsächlich in dem von 15, 16 Reinheitsgebot? Was ist drin?
Hopfen, Wasser, Gerste,
halbwegs
Malz.
Okay. Hopfen, Wasser, Gersten, Malz. Das ist sehr wichtig. Okay, sehr wichtig. Hefe war nicht drin. Manche Leute sagen, okay, das wurde noch nicht entdeckt. Das steht, das stimmt nicht. Die wussten schon, dass Hefe war. Wir haben schon alte Dokumente, wo die Bäcker und die Brauer haben sich gegeneinander geschimpft und sowas. Wer bekommt die Hefe zuerst? Es gab den Nachnamen Hefner. Das war auch so ein Beruf, ne? Also, die wussten, dass
ich
Hefe da war.
Ich habe gerade auch ein bisschen schwitzen angefangen. Muss ich gestehen.
Die Familie
sitzt da und hört
da
zu.
Da sitzt die Familienehre im Nacken.
So, mein Lieber, hast du aufgepasst?
Ich habe nichts zu verlieren bei der Bierfrage, aber ich habe auch gar nicht
was. Aber was wichtig ist Gerstenmalz. Weil, ich sage, was ist das Nummer 1 Stil, also von Volumen in Bayern heute? Was für Bierstil?
Ist es Weißbier? Oder?
Genau, es ist ein Weißbier. Und womit ist Weißbier gebraut?
Ich fühle mich ja wie beim
Bist
Abendessen
auch,
mit der Familie.
Du hast dich auch schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt.
Es heißt aus Hefeweizen, ne?
Ja.
Aber warte mal. Das ist kein neuer Stil. Dieser Bierstil ist schon mehrere hunderte Jahre da. Aber das Reinheitsgebot sagt der Gerstenmalz. Wie dürfen die Bayer sogar Weizenbier für 500 Jahre brauen? Das ist gegen den Reinheitsgebot. Wie ist das erlaubt?
Das weiß ich nicht.
Genau. Das ist alles Schwachsinn. Das ist der Punkt. Die haben auch Bier mit Roggen die ganze Zeit gebraut. Und die Geschichte ist komplizierter. Das war nur in Bayern. Also heutzutage haben wir, das ist auch lustig, alle nennen das noch Reinheitsgebot. Aber heute haben wir das vorläufige Biergesetz von 1993. Das ist das Gesetz, das regelt Bier in Deutschland.
Okay, vorläufig auch noch.
Weil nach der Wende müssen wir die Gesetze harmonisieren, weil wir hatten in Westdeutschland ein Gesetz, aber dann natürlich die DDR hatte andere Regeln. Also die wüssten, irgendwann müssen wir ein Gesetz haben, aber sie haben dann schnell das vorläufige Biergesetz. Und hier sitzen wir 20, 25,
das ist cool, oder?
Aber die Deutschen, das vorläufige Biergesetz.
Aber was du den Deutschen nicht vorwerfen kannst, sie haben das gut vermarktet. Dieses Reiner, oder?
Das ist die Geschichte.
Also kennen tut man das schon dass es gibt.
Den Begriff hat man.
Da waren wir vielleicht mal so, was wir uns immer von den Amerikanern immer so beneiden, so dieses Marketing und dass wir was groß machen, was branden, das haben wir richtig gut gemacht.
Also was in den 70er und 80er Jahren im Endeffekt die andere Länder oder andere Brauereien aus anderen Ländern in Europa haben vor Gericht gebracht, die sagen, hey, das Reinheitsgebot ist verfassungswidrig, also EU-verfassungswidrig. Ne? Weil wir sind EU, wir sind ein Block, wir dürfen einfach importieren, exportieren. Wir sollten Freihandel haben. Und im Endeffekt, Deutschland hat verloren. Also man darf das regeln, was die Entscheidung war, solange das Bier nach dem lokalen Gesetz Also solange, wenn man, egal wo das gebraut wurde, wenn es nach dem lokalen Gesetz gebraut ist, darf man das Bier nennen und überall in Europa unter dem Begriff Bier exportieren. Kein Problem. Das ist nicht, dass das Reinheitsgebot Bullshit ist, aber das ist auch, es ist viel es ist genauso viel Marketing als Reinheit in dem Bier. Ne?
Es ist ein sehr gutes Beispiel für Storytelling. Einfach. Ja. Für richtig gutes Brand-Storytelling.
Wusste ich nicht. Heißt aber ja auch, dass diese ganze Craft-Bier-Geschichte eigentlich hierzulande kein Problem wäre. Also man könnte jetzt auch anfangen, sagen, ich verkaufe jetzt Bier mit Erdbeeren.
Man kann schon machen. Also es wird jeden Tag gemacht. Das ist auch bundeslandabhängig, wie das kontrolliert werden. Okay. Es ist ein sehr komplexes, langweiliges Thema.
Also ich bin damit aufgewachsen, wenn du irgendwas ins Bier reintust, kannst du nicht mehr Bier nennen. Punkt.
In Bayern natürlich ist Bayern das wie, also man heute kann, so. Also manchmal hat man
Bier-Spezialität. Sorry, Katharina, das müssen wir jetzt kurz klären. Sonst Familie und Erbe und so.
Manchmal Bier-Mischgetränk, wenn man mit Fuchsmilch, also das gibt viele Tricks. Aber auch tatsächlich, wenn man Geld hat, kann man zu einem Rechtsanwalt gehen und wird man immer gewinnen. Aber die meisten Sachen, was passiert, ich stehe 100% hinter dem Reinheitsgebot, wenn wir sprechen von Qualität und dass wir nutzen gute Zutaten und nicht billige Sachen, die machen das Bier entweder gefährlich oder nur super, super billig.
Und wie haben die Menschen auf Bräugier und deine Brauerei, die du da aufgemacht hast, reagiert? Wie fanden die Leute das?
Ja, also wir haben zuerst eine größere Brauerei gesucht, aber wir könnten nicht die Finanzierung dafür schaffen. Daher, wir sagten, okay, wir fangen mit etwas kleiner an, hatten so eine 4 Hektoliter Anlage. Und wir haben in Prenzlauer Berg in einem Wohnhaus, also ist krass, in so wirklich im Erdgeschoss, ein Wohnhaus, hatten wir 6 Tanks am Ende, eine kleine Brauerei und vorne eine kleine Bar. Und das war wirklich vor allem Mundpropaganda, ein bisschen Social
richtige
Media.
Hausbrauerei, so wie man sich das vorstellt.
Ja, war cool. Also wir haben Festivals gemacht, also Social Media und die Bierkenner und Biergeeks haben uns ziemlich schnell gefunden. Und wir hatten ein gutes Produkt vom Start gehabt. Wir hatten mehrere verschiedene deutsche Braumeister im Team. Und nach ein paar Jahren haben wir einen Braumeister aus den USA gebracht. Wir haben dann alles beherrscht, würde ich sagen.
Und du hast dann noch eine zweite Location aufgemacht, ne?
Ja, und das war vielleicht ein Fehler, aber wir haben, der erste lief ziemlich gut. Wir hatten viele Stammgäste, also auch über die Krise. Das war wie die Kirche, weil man darf nicht aus der Wohnung, aber wir waren ein Lebensmittelhersteller. Daher dürfen wir aufhaben, also die Barteil nicht, aber wir haben Bier aus dem Fenster verkauft und kamen die Leute und solange die 1 Meter zwischeneinander hatten, okay. Und es war wie Kirche, also die Stubbenkammerstraße, wo das war. Und wir sagten, irgendwann wird's alles normalisieren.
Ja. Also ihr habt das überlebt, was viele nicht überlebt haben.
Irgendwann wird es normalisieren. Also lass uns dann versuchen, das auszunutzen, zu wachsen. Und wir haben geschaut, wir haben einen Standort gefunden, direkt am Ostkreuz. Und wir dachten, ja geil. Weil wir hatten viele Probleme in unserem anderen Standort. Das war auf einer sehr ruhigen Straße. Ja, also das heißt, keiner läuft zufällig vorbei. Ne? Wir hatten auch natürlich, ich würde sagen, Probleme mit den Nachbarn. Ne? Immer Beschwerden über Lärm abends. Und es war auch zu klein. Wir hatten manchmal, hätten wir mehr Bier verkaufen können, aber wir hatten nicht genug Platz. Also und natürlich, Leute wollten essen. Hier bei uns in Prenzlauer Berg hatten wir kein Essen. Also bei Ostkreuz, wir haben alles geändert. Das ist direkt bei Ostkreuz S-Bahn-Station. Ja, also ganz viele Leute laufen vorbei. Das ist groß. Park gegenüber. Also wir könnten alles machen. Aber das war langfristig, sehen wir jetzt im Nachhinein, das war zu teuer, zu groß. Die Konjunktur ist einfach nie wieder gekommen. Wir haben immer erwartet, nach Covid wird ein Aufschwung, was ein bisschen in den USA passiert ist. Aber in Deutschland hatten wir Rezession, ne? Und war viele Sachen. Und die Deutschen, also in Deutschland, die haben die Corona-Regeln ziemlich lang in Kraft gelassen. Das war länger als wir.
Und du hast da nochmal Savings investiert, oder?
Ja, also das war alles uns, ne?
Und was ist dann passiert?
Also wir haben natürlich Russland-Ukraine-Krieg hat auch nichts geholfen. Also wir hatten eine Situation, wo die Nachfrage sinkt. Alles wird teurer, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden. Also die Kunden haben weniger Geld in der Tasche, ein teures Kraftbier. Und es muss so, also Leute haben gesagt, unser Bier war teuer. Ich bin mir sicher, dass unsere Marge sind geringer als von der großen Brauerei, weil wir haben keine Skalierung.
Klar. Ne?
Also unsere Preise war fair. Wir hätten die tatsächlich für mehr Geld verkaufen müssen, aber wir wüssten, unsere Kunden können das nicht leisten in dieser konjunkturellen Situation. Ja, also unsere Kosten waren höher. Und Nachfrage ist unten und es war alle die Sachen. Wir haben bis heute noch Rezession, wie es aussieht, oder Windwachstum sehr, sehr klein. Die Startup-Szene in Berlin ist auch also nicht so stark wie vor Covid. Das spielt auch keine Rolle. Die waren unsere Stammgäste oder unsere, ich würde sagen, 70% von unseren Stammgästen waren Leute, Deutsche oder Ausländer, egal, die bei Startups und sowas gearbeitet haben.
Mhm. Okay, und dann musstet ihr... Dann habt ihr geschlossen, zugemacht.
Ja, also wir haben mehrere, also das war nur, es ist frisch, also 2025, genau, könnten wir einfach nicht mehr. Weil jedes Jahr man denkt, okay, jetzt ist schlecht, aber wenn die Covid-Regeln endlich vorbei sind, dann ist es okay. Ah, okay, ja, zuerst jetzt den Schock von dem Russland-Angriff, aber mit der Zeit wird es alles normalisieren. Also das geht noch bis heute. Ne? Die Konjunktur, aber das ist irgendwann... wir hatten nicht genug Geld, einfach das weiter auszuhalten. Ja. Ne? Also das war das Ding.
Und wann habt ihr letztendlich den letzten Tag gehabt?
Ende Februar. Also offiziell ist das Ende Februar. Ich glaube, das war einer von Sonntag oder sowas. Also ich glaube, der letzte Abend war ein Donnerstag. Aber wir hatten.
Das sind beide Sachen am selben Tag?
Ja. Also wenn wir nicht diesen versuchten Wachstumsschritt mit Ostkreuz, wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir eine Lösung für die kleinere Standort finden können. Aber die waren quasi...
Wie viel Bier habt ihr denn am Schluss? Das ist immer ganz wichtig, wie viel Hektoliter?
Ja. Katalina. Also wir haben nie mehr, also maximal haben wir 1000 Hektoliter in einem Jahr gemacht.
Wow, das ist viel.
Am Start, nicht wirklich, aber also am Start, so in den ersten Standort haben wir vielleicht 250 Hektoliter haben wir in Prenzlauer Berg und am Ende waren 500 oder so weit in Ostkreuz und den Rest haben wir in andere Bars. Aber das,
und die Tanks stehen da jetzt im Dornröschenschlaf in dem Haus? Oder?
Nee, also das wurde alles verkauft.
Hast schon verkauft?
Und rausgenommen.
Okay.
Und
was machst du jetzt?
Das ist eine gute Frage. Also die letzte Zeit habe ich so viel auf den Kinder aufgepasst. Ich habe auch einfach ein paar Monate...
Auch ein sehr wichtiger Job.
Den keiner bezahlt.
Weil wichtigste meine Frau, Job. Sie arbeitet normal als ein Financial Analyst, aber sie hat gerade auch ihr Heilpraktikerin für Psychotherapie bestanden. Also sie musste viel lernen für diese Prüfung.
Respekt.
Also ich habe dann viel Papa-Zeit gemacht, viel Zeit mit den Kindern, auf den aufgepasst und auch ich bräuchte auch eine kleine Pause, einfach nach so vielen Jahren, man merkt nicht, wie viel Stress das ist, weil ich Spaß vor allem an den Job gehabt hatte. Ich liebe die Geschichte über Bier zu erzählen, ich mag gerne ein Getränk mit jemandem zu haben, aber dann irgendwann merkt man, wow, das war echt viel Arbeit, vor allem am Ende, wenn es nicht gut läuft, das war viel an mich und ich merkte schon, ja, ein bisschen Ruhezeiten und einfach denken oder nicht denken ist nett. Also ich habe ein paar Ideen, ich würde gerne unternehmerisch bleiben. Ich glaube, nachdem man das einmal macht, es ist schwierig, wieder in eine Gruppe zu gehen. Aber unter den richtigen Umständen, wer weiß. Ich würde sehr gerne im Alkohol-Bier-Bereich in einer Art und Weise bleiben. Mhm. Wir haben schon mit ein paar Leuten gesprochen über Podcast oder Videos oder Bücher zu schreiben.
The Beer Part.
Wer weiß. Also ihr müsst mir dann Mic-Tipps geben.
Ich habe gerade mit meinem Bruder über Bier und Deutschland gesprochen und er hat mir gesagt, weißt du, der Konsum von Bier in diesem Land geht seit langer, langer Zeit nur in eine Richtung und das ist nach unten.
Ja.
Und
Es
gibt verschiedene Statistiken dazu. Mein Bruder meinte, glaube ich, schon seit den 70ern. Ich habe mal die Zahl 1995 gehört, dass das irgendwie der Höhepunkt war des Bierkonsums in Deutschland. Aber es gibt nur eine Richtung. Und es gibt ja jetzt den wachsenden Trend alkoholfrei, der sich in alle alkoholischen Getränke fortsetzt. Also von Wein über Gin, über Whisky, weiß ich nicht was. Wie du das erlebst, Katharina? Bist du...
Ich trinke lieber alkoholfreies Bier als alkoholfreien Wein. Also ich habe dadurch, dass ich zwei Kinder habe, musste ich ja eine lange Zeit auf alkoholfrei umsteigen, habe alles getestet an alkoholfreien Ersatzprodukten.
Und
also ich muss sagen, Jever Fun ist das beste alkoholfreie Bier, was es gibt. weil das ist nämlich auch richtig herb. Alkoholfreies Kölsch ist total ekelhaft, weil das ist schon so süß. Und wenn das dann noch alkoholfrei ist, schmeckt es einfach nur noch chemisch irgendwie. Ich meine, das mag jeder, ne, individuell sehen, aber für mich war Jever Fun das Go-To. Und alkoholfreien Wein, finde ich, kann man auch einfach lassen. Und Entschuldigung, ich entschuldige mich an dieser Stelle an alle Menschen, die alkoholfreien Wein brauchen. Aber
wir könnten gerne mal bei jeder Fahne auch ein Sponsorship vielleicht erfragen. Ich habe gerade meinen Bruder gefragt, warum gibt es kein alkoholfreies Zeltnerbier? Und er hat zu mir gesagt, es ist sehr, sehr kompliziert, das herzustellen. Es ist ein großes Investment für eine Brauerei und für kleinere Marken noch dazu. Und es gibt halt jetzt ein paar so Outlier, zum Beispiel in Bayern gibt es die München, die Augustiner Brauerei, die hat jetzt so eine Art Louis Vuitton geschaffen mit ihrem alkoholfreien Bier. Das ist immer ausverkauft. Also das ist so
neu, oder?
Es gibt es noch ist nicht. Ein bisschen neu. Und der Getränkehändler bei einem Freund von mir, der in München wohnt um die Ecke, der sagt einfach, du, wir kriegen alle zwei Wochen eine Lieferung und am besten bist du an dem Montag da. Ich meine, was für ein Traum für eine Brauerei. Ja. Aber das ist vielleicht auch ein Spezialfall in München, in Oberbayern, dass es da Brauereien gibt, die eben so eine starke Markenmacht haben, dass wenn die was Neues rausbringen, dass das alle wollen und gut finden. Aber wie siehst du das, Brian? Hat das Bier in Deutschland überhaupt eine Zukunft?
Ich hoffe, und das war meine Hoffnung mit Craft Beer, weil wenn man schaut, ich habe also von meiner Banking-Side, ich weiß, wie Analyse zu machen, und wenn man schaut an Deutschland, USA, England, das Phänomen, was dein Bruder darüber gesprochen hat, ist richtig. Ne? Man sieht, die gehen alle runter. Der Einzige, was in den USA das Bierkonsum im Allgemeinen gerettet hat, war das Wachstum von Craft Beer. Und so, ich habe gehofft, hey, okay, irgendwie aus wer weiß welchen Gründen, Leute finden Bier aus Kategorie langweilig. In den USA, Kraftbier hat es geschafft, das Bier wieder interessant zu machen und hat mega Wachstum. Also wenn man schaut, ja okay, Bierkonsum in den USA bleibt oder wächst, von normales Bier ist eigentlich auch gesunken, genau wie in Deutschland. Aber irgendwie Kraftbier hat einfach nicht funktioniert, nicht oder noch nicht, wer weiß. Und jetzt im Allgemeinen sehen Leute trinken weniger Alkohol, ganz im Westen, und alkoholfreies Bier kommt. Es ist auf jeden Fall richtig, es ist kompliziert, und auch wenn man das Herstellungsverfahren quasi herrscht, muss man das auch pasteurisieren. Wenn man kein Pasteur hat, Alkohol ist, warum es keine Bakterien, es ist, warum es sicher ist. Wenn es kein Alkohol gibt, dann muss man einen Pasteur haben, alle die Bakterien und sowas oder Hefe, wilde Hefe zu töten. Das ist auch eine große Investition. Das bedeutet, es braucht viel Energie, weil das heiß zu machen. Ne? Also das heißt, es ist eine große Investition, und daher machen die Kleine in der Regel das nicht. Und das ist wahrscheinlich auch später eine Rolle, warum Jever gut ist, weil Jever gehört zu den großen Bierherstellern, und daher kann man alle die beste Technik haben. Ne?
Ein Freund von mir hat mir gerade in Südtiroler alkoholfreies vor die Nase gesteckt, sagt, das ist das beste Alkoholfreie. Ich dachte, wow, so weit geht es jetzt schon, dass man sich...
Aber trink nie vom Fass, bitte. Bitte trink kein alkoholfreies Bier vom Fass.
Warum nicht?
Nur aus der Flasche oder der Dose.
Wegen der...
Okay, normalerweise in einer Bar wird die Bierleitungen jede Woche oder alle zwei Wochen gereinigt. Mit normalem Bier, das ist okay, weil Alkohol sorgt für, dass nicht zu viel, nicht zu schnell wächst. Wenn es kein Alkohol in dem Bier gibt, diese Leitung wäre eklig. Und ich gehe davon aus, dass keine Bar sagt, ja, okay, auf diese Leitung würde ich jeden Tag oder alle zwei Tage sauber machen. Also aus der Flasche oder Dose, meiner Meinung nach. Mag,
okay,
was ihr wollt.
Das war schon ein wichtiger Tipp hier für alle, die zuhören. Ich möchte noch einen Tipp von dir haben. Und zwar, wo geht man momentan in Berlin hin, in welche Kneipe, um das beste Bier zu trinken?
Schwierig, ja. Aber ja, so vielleicht wie die Münchner, wenn ich frische Edelstoff vom Augustiner bekomme, das ist für mich, weißt du, das Ding, wir haben so viele IPAs und was gebraut, aber die meisten Brauer, auch amerikanische Brauer, lieben ein Pils, helles, etwas Zauber. Ne? Und ja, also wenn ich Augustiner Edelstoff frisch vom Fass, ob das im Zollparkhof Biergarten mit den Kindern, es gibt diese neuen Augustiner in Prenzlauer Berg, direkt an Torstraße da, oder Augustiner Gendarmenmarkt, wenn man mit den Touris ein bisschen Zeit verbringen will.
Also du folgst auch den Oberbayern. Das ist ja
ich wollte gerade sagen, hier kommen ja nur bayerische Tipps. Ja, okay.
Fair, ja, enough. also Berlomarkt, also ist von den Kraftbrauer, ist der quasi das ja bis jetzt geschafft hat, noch zu wachsen. Also großen Respekt dafür.
Ist das
dafür.
Nicht female founded?
Ja, Katharina, ja genau. Sie ist,
Berlo
sie
ist fantastisch.
Super.
Die sponsern auch FC Viktoria.
Ja, das stimmt.
Toller
ja.
Fußballverein, genau. Frauenfußball.
Genau. Nee,
deshalb,
sind,
also
wie spricht man das aus?
Berlo.
Brno.
Nicht Brno. Ich dachte zuerst, es wäre vielleicht sowas Tschechisches. Da gibt es ja Brno, ja, die Stadt, aber es ist einfach Brno.
Und wenn man, also ein, so was, das ist nicht für jeden, aber die Schneeeule, auch Frauen geführt, das ist, die machen echte Berliner Weiße. Weil was, okay, was von Kindl und mit diesen Waldmeister und Sirup-Kram ist nicht echte ursprüngliche Berliner Weiße. Es ist nicht für jeden den Geschmack, aber das ist, ist echt was. Was
Schneeeule.
Schneeeule, Salon für Berliner Bierkultur.
Das ist in Berlin.
Kommt hier mit, also, auf die Liste.
Das ist der Bar. Ich weiß nicht, wie oft die aufhaben oder sowas. Aber die sind auch weltweit verkauft. Weil die sind unter dem, es gibt zwei oder drei, die machen echte Berliner Weiße. Und also wie gesagt, es wird nicht für jeden, aber das ist trotzdem ein etwas interessant, was ich als Brauer empfehlen kann, dass die was spannend machen.
Hat dich eigentlich mal jemand, hat es mal jemand angezweifelt, was du da gemacht hast? Und hast du dir gesagt, dude,
ja,
ja, das findest so, du?
Ja, also viele. Aber viele Deutsche, okay, die Deutschen würden das nicht mögen, aber das Ding ist, wir haben deutsche Stile gebraut, wir hatten deutsche Brauer im Team, wir haben alle, wenn wir ein deutsches Bierstil gemacht haben, wir nach dem Reinheitsgebot gemacht, aber eine IPA nicht zwingend, ne?
Aber du musstest wahrscheinlich viel erklären, oder? Du musstest
oft
argumentieren.
Sehr selten argumentieren. In der Regel, wenn jemand anfängt, könnte die ziemlich schnell merken, dass ich wusste mehr als sie wussten und dann das war fertig.
Das ist in Deutschland wichtig. Glaube ich, oder? Ich habe mit Drew, unserem ersten Summer Special Gast, ich habe ihn gefragt, was ist das, was findest du lustig an Deutschen? Hat er gesagt, das Belehren.
Oh mein
das
Gott.
Das ist, ja, findet er total. Krass. Also es nervt natürlich auch, er hat gesagt, der muss ja oft lachen. Aber das ist was in uns sitzt. Wir wissen gerne Dinge besser als andere und sagen die denen dann auch. Ja. Insofern, wenn du mehr über Bier weißt, finden die Leute das wahrscheinlich auch okay, dass du dann sagst, ich weiß mehr über Bier und ich erzähle das jetzt und dann trinkst du das auch und kaufst das.
Nett zu erklären, es sei denn, der Leute das auch schlecht reagiert. Aber die meisten deutschen Brauern, die meisten, auch wenn die in einer kleinen Hausbrauerei in Franken oder in eine ländliche Brauerei, was auch immer, die sagen, ja, hey, cool. Also geil, dass jemand versucht, innovativ zu sein, weil, weißt du was, so vor allem bei den Großen, ich stehe einfach an der Abfüllanlage und ich, ja, da gehen tausende, so pro Minute gehen tausende Flaschen vorbei und mein Job ist tatsächlich langweilig. Das ist geil, dass ihr wirklich da an dem Kessel sind und mag neue Geschmacke. Also die meisten Brauer, den ich kennengelernt habe, die meisten, nicht alle, finden das spannend, dass Leute was machen und vor allem, dass jemand sich bemüht, das richtig zu machen
und, du würdest
und die
das
Geschichte
auch,
zu verstehen.
Ne? Du würdest es wieder so machen. Also jetzt Ostkreuz hast du ja gesagt, schwierig, aber also, das ist eigentlich original German Brewing, was du gemacht hast, die Hausbrauerei. Du hast hinten die Kessel, da gärt's und vorne wird verkauft und da ist eine Gaststätte.
Das war eine super schöne Zeit. Ja, es fehlt mir jetzt tatsächlich, also nicht nur das Bier, sondern auch unsere Stammkundschaft. Ja. Ich habe echt viele gute Freunde da kennengelernt. Meine Kinder sind da quasi aufgewachsen. Also ja, es ist schade, aber das ist einfach die Realität teilweise von Markt und Konjunktur im Allgemeinen, teilweise von Trends wie alkoholfreies Bier. Also es ist einfach so.
Von was träumst du, wenn du jetzt unbegrenzte Mittel hättest, was würdest du machen hier in Berlin?
Wenn ich unbegrenztes Mittel hätte, dann würde ich eine größere Brauerei bauen, weil dann hätte ich die Skalierung und sowas, um ein bisschen wettbewerbsfähiger zu arbeiten. Aber man sieht, das ist auch schwierig in Deutschland, weil die großen Brauereien kaufen manchmal die Hähne. Also die kontrollieren die ganze Distributionskette und die geben Bars. Also manchmal, wenn man sagt, hey, kauf mein Bier. Okay, ich werde dein Bier nur kaufen, wenn du mir 50.000 Euro gibst. Und dann bin ich wieder in den Finanzen-Banking-Bereich, was ich nicht will. Ne? Also so irgendwie, das wäre schön, wenn man einfach Bier brauen könnte und Geschichte über Bier und Geschichte erzählen. Das wäre schön. Aber wenn ich so viel Mittel wie möglich, ja, bestimmt würde ich das wieder machen. Vielleicht ein bisschen anders, aber ist eine schöne Sache. Ne?
Ja, hoffentlich klappt es.
Wir haben jetzt so viel gelernt, so viel über Bier. Felix, hast du auch noch was Neues gelernt mit deinem reichen
Bier-Hintergrund? Ja, natürlich. Ich habe auch so geschwitzt, weil ich die ganze Zeit dachte, meine Güte, hättest du mal besser aufgepasst. Oder dich besser vorbereitet. Ich hätte natürlich ein bisschen vorlernen können für das Gespräch. Mir nochmal angucken, wie sieht das aus mit dem Reinheitsgebot? Was ist in Franken anders und so weiter?
Aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil jetzt konntest du nicht so belehrend sein.
Ich hätte dich natürlich dann total abgekanzelt. How could you? Ich wollte dich am Schluss noch fragen, Brian, als Amerikaner in Deutschland, wie viel kriegst du mit, was aktuell in den USA passiert?
Genauso viel, wie ich will. Manchmal schalte ich aus, weil ich will nicht wissen. Ich habe natürlich Familie, Freunde da. Mit Internet kann man alles lesen oder zuschauen. Ja, die ganze Welt ist verrückt momentan. Ich habe ein Auge auf, aber wir bleiben in Europa für die nächste Zeit. Ich hoffe, dass nicht nur wie hier, ich hoffe, auch da wird es besser. Und aber ja.
Hast du Menschen in der Familie, die Trump gut finden, die das gut finden, was ja, in den USA gerade passiert? Oder?
Also wenn man aus New Orleans und South Carolina, haben South Carolina lange studiert und gearbeitet, im Südstaaten gibt es viele Leute, die für Trump gewählt haben. Und ich würde sagen, ich kann die verstehen, aber ich kann die verstehen. Ne? Ist, weil ich finde eine interessante Situation. Ich habe in London Banking gearbeitet, ich habe auch in Boston, New York viel Zeit verbracht. Also habe in diesem Bereich bewegt, aber auch, ich komme aus den Südstaaten. Und wir haben zu viel, weil die Leute einfach kein Verständnis für die Situation der anderen hat. Und es ist nicht unbedingt, dass ich finde, okay, das ist die Lösung, aber ich kann verstehen, was für Probleme die Leute fühlen und die glauben, hey, die eine Seite wird das Problem nicht lösen, lass uns die andere versuchen. Ja? Ich bin kein Political Expert, ja. Also von daher, ich weiß nicht, was da passiert, aber...
Aber was du sagst, trifft sich mit meinem Eindruck, dass es in den USA einfach immer mehr Menschen gibt, denen es nicht gut geht oder die das Gefühl haben, dass es ihnen nicht gut geht und die nach etwas suchen, nach einer Stimme, nach einem Menschen, der ihnen sagt, wenn du für mich stimmst, dann wird es dir besser gehen.
Auch wenn es nicht stimmt, dass das passieren wird,
leider,
aber die glauben das.
Ja, leider macht Trump jetzt, glaube ich, diesen Menschen noch viel mehr Probleme und denen wird es noch viel schlechter gehen. Ja.
Also denk dran.
Aber das war vielleicht der Auslöser ursprünglich.
Also denk dran, ne, so Trump hat auch, also vorher, der war Reality-TV-Show. Ne, also das war, was er war. Der weiß, wie zu solchen, zu den Mitten zu sprechen. Also, und wenn man liest, also man kann googeln schnell oder Perplexity oder was man macht und sagen, okay, was ist dem Durchschnittssprachniveau oder Reading Level von Leuten in den USA? Und laut mehreren Studien, wir sprechen von zwischen 6. und 8. Klasse, ist der Durchschnitt in den USA. Und wenn jemand extrem intelligent ist und nutzt große Wörter, die haben diese Leute verloren. Und was Trump macht? Gut. Leider ist, der spricht alle Sachen an diesem Niveau. Am Twitter, der sagt das gleiche Sachen 1000 Mal, aber das funktioniert aus Kommunikationsstil. Und ich hoffe, kennt man diesen Film Idiocracy? Aber das ist von Mike Judge, derselbe von Beavis and Butthead und Silicon Valley und solche Sachen. Und das ist alt, das ist 20 Jahre alt. Aber der meint, okay, irgendwann, alle Leute sind so dumm, dass die machen so ein Wrestler, ist so Präsident und sowas. Idiocracy, ja.
Hat er vor 20 Jahren ziemlich gut vorhergesehen.
Schau mal diesen Film Idiocracy, ist echt lustig.
Weil jetzt soll es ja
ein MMA-Match. Genau. Stimmt,
zum
Geburtstag gestern,
der Vereinigten Staaten.
Das herzlichen Glückwunsch übrigens.
Ja, jetzt. Also ich weiß, es ist leider die Politik in den USA ist wie Wrestling, WWF. Das ist wie das ist jetzt und krass. Und wie gesagt, ich bleibe hier in Europa.
Ich wollte gerade sagen, du bist, glaube ich, froh, dass du hier bist, wenn ich das richtig.
Ja, aber hier ist auch nicht alles perfekt. Aber also ja.
Ja.
Also ich habe 3 Sachen aus diesem Podcast. Nicht nur 3, aber vor allem 3 Sachen. Aus diesem Podcast mitgenommen. Alkoholfreies Bier nur aus der Flasche.
Das ist das allererste.
Nummer 1. Ja.
Schneeäule Berlin, mal ausprobieren.
Ja.
Und den Film Idiocracy.
Ja, genau. Kann ich empfehlen.
Gibt es ansonsten noch was du uns mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, wir geben am Schluss nochmal das Mikrofon ab.
Genau.
Lieber Brian, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nicht. Eine große Weisheit belehre uns oder vielleicht ein Gruß nach Amerika oder irgendwas anderes, über das wir nicht gesprochen haben.
Also ich würde sagen, einfach versuch andere Menschen zu verstehen und das geht ganz oft besser über ein Bier oder Wein oder sowas. Das ist, und ich meine das auch ernst.
Da kann ich mich 100% anschließen. Auch alkoholfreien Wein.
Warum nicht?
Alkoholfreies Bier.
Es wirkt ein bisschen anders, aber das ist Zusammenkommen. Idealerweise über ein Bier.
Ich würde gerne mal mit einem 35 D-Mark-Ticket mit dir durch Deutschland fahren und Volksfeste besuchen.
Das wäre geil, ja.
Das wäre schön.
Also du musst mir versprechen, dass ich irgendwann mal nach Nürnberg komme und die Brauerei, die Familienbrauerei besuchen.
Auf jeden Fall. Die Brauerei steht leider seit dem Krieg nicht mehr, aber das Bier wird weiter gebraut.
Ja, alles klar.
Und das hast du auf jeden Fall... kann ich dir zusagen. Und ich freue mich drauf, mit dir mal ein Bier trinken zu gehen. Vielleicht in deiner eigenen dann 9 Brauereigaststätte.
Genau.
Das wäre traumhaft.
Oder irgendwo anders zwischen Westerwald und Bamberg. Vielen Dank, Brian,
ja,
dass du.
Danke euch.
Dass du, ja, und dass du unsere Kultur hier hochhältst. Es ist wirklich super beeindruckend.
Ja, also, vielleicht ist einfach, wenn von fremd sieht man was anderes aus, wenn man zu nah ist. Ne? Also irgendwie.
Danke dir.
Danke euch.
Vielen, vielen Dank.